Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe vom Sabbelmoors. Mein heutiger Gast ist Matthias Engst. Moin.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Was ich sehr sympathisch fand übrigens war, als wir miteinander geschrieben hatten, dass du auch Moin geschrieben hast. In Berlin ist, glaube ich, das Moin ein anderes als bei uns in Ostfriesland, oder?
Ja, ich habe mir das so angewöhnt, weil ich so viele Freunde aus Hamburg habe. Ah. Und da ist immer nur Moin. Mhm. Und Berlin ist halt eher so irgendwie Tag, Digga, oder so, ne? Keine Ahnung.
Ja, oder eher dieses Moin auch so als Moin, als tatsächlich ja. nur morgens gemeint, ne?
Ja, stimmt.
Genau, und Moin ist ja eigentlich bei uns quasi schon ein Heiratsantrag eigentlich ja. alles.
Finde ich gut.
Ja, großartig vorstellen muss man dich nicht. Ich denke, die sich das jetzt anhören, die kennen dich und deine Band auf jeden Fall. Ich hatte gelesen über dich Ur-Berliner. Wenn ich an Ur-Berliner denke, denke ich tatsächlich als erstes an Kurt Krömer, komischerweise. Okay. Kennt ihr euch zufällig?
Nee, okay. Aber wäre mir tatsächlich eine Ehre, ihn mal kennenzulernen. Bin großer Fan der ersten Stunde.
Also ich auch, tatsächlich, ja. Ja, krass. Ja, vielleicht kommt es ja nochmal zustande, weil ich glaube, er auch was mit Marzahn zu tun hat.
Ich glaube, er ist, weiß gar nicht, ist ja Spandau, ist er, glaube ich, oder sowas. Das ist so, ja. Aber ja, Ur-Berliner, irgendwie ein geiler Typ. Feier ihn ja gerade seit seiner letzten Folge bei Schick Römer extrem ab.
Ja.
Ja, einfach ein geiler Typ. Also es gibt schlimmere Vergleiche mit Berlinern als Kurt Krömer.
Ja, das stimmt. Ich war mal bei ihm auf dem Konzert, sag ich mal, beim Auftritt. Hm. Da hat er einfach mal die ersten, also wenn er von der Bühne guckt, die ersten drei Reihen von links hat er abgesperrt und gesagt, die haben wir dazu gekauft und die könnt ihr anspucken, wenn ihr wollt. Also direkt sympathisch.
Sehr volksnah.
Sehr volksnah, ja. Ja, für alle, die uns jetzt, wie gesagt, zuhören, es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr. Eine perfekte Punkrock-Zeit, sage ich mal.
Absolut.
Stehst du immer früh auf oder wie sieht dein Tag aus?
Ohne Scheiß, das ist tatsächlich für mich jetzt schon echt spät gerade.
Okay.
Ich habe mal vor etlichen Jahren in meiner Erstausbildung in der Psychiatrie gearbeitet. Und da waren so Arbeitszeiten, weißt du, so um 2 Uhr nachts aufstehen und um 3 fährst du zur Arbeit und um 5 fängst du an zu arbeiten. Und das ist so krass drin geblieben, dass ich halt immer noch voll der Frühaufsteher bin. Mein normaler Job, den ich noch so nebenbei mache, der geht erst um 12 Uhr mittags los. Mhm. Aber ich genieße total diese Ruhe am Morgen. Ich finde das total geil, ne? Also auch so in Ruhe Kaffee trinken, Kippchen, fange dann meistens schon wirklich an, Sachen für die Band zu arbeiten und Videos schneiden und all sowas, was so dazugehört. Mhm. Und mag überhaupt nicht so dieses Stressding. Also so Leute, die so aufstehen, duschen und zur Arbeit, das würde mich total fertig machen. Deswegen früh auf. Und jetzt habe ich auch noch einen Hund und jetzt ist sowieso früh aufstehen angesagt. So, ne?
Wollte ich gerade sagen, jetzt muss man hoch.
Ja.
Ja, das stimmt. Und genau, wo du gerade deinen, in Anführungszeichen, anderen Job ansprichst, hast du, glaube ich, gerade gesagt, anderer Job, oder?
Genau.
Weiß ich gar nicht.
Genau.
ich glaube, arbeitest im Jugendclub oder leitest sogar einen Jugendclub, habe ich gelesen.
Genau, also ich bin jetzt im 7. Jahr, leite ich ein Jugendzentrum in Marzahn und mache das auch jetzt nur noch auf Teilzeit, weil einfach jetzt mit der Band das natürlich auch so gewachsen ist, dass das halt viel Zeit einnimmt. Aber das will ich so lange, wie es geht, einfach immer weitermachen, weil das ist so ein Herzensding. Hab den Club mit aufgebaut. Habe ich letztens gerade schon in einem Interview gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, so die Basis nicht aus den Augen zu verlieren. Also die Menschen, um die es auch größtenteils auch gehen soll. Mhm. Und ich liebe den Job einfach. Es hat mit all seinen Höhen und Tiefen, wie immer natürlich, viel zu schlecht bezahlt. Also da muss man natürlich dann auch sagen, es ist natürlich auch ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist schön, wenn man so einen Job macht, weil man ihn machen möchte und nicht, weil man ihn machen muss. Ne? Mhm. Und rein vom finanziellen Job ist ja alles im sozialen Bereich total unterfinanziert. Das ist ja Kinder und alte Leute, die sind ja jetzt nicht gerade im Fokus der Politik.
Genau, das ist immer so, das habe ich mir auch schon mal gesagt, alles mit und am Menschen ist eigentlich unterbezahlt.
Ja.
Alles andere, was du da, ob du eine Maschine bedienst beim Autohändler, kriegst du mehr Geld.
Ja, es ist absolute Vollkatastrophe.
Ja. Und kann man sagen, dass das da bei dir ein Brennpunkt ist oder gibt's da, oder ist das ruhig oder ist das ein Mix aus allem, was da passiert in dem Jugendzentrum oder ist es tatsächlich Treffpunkt nachmittags für alle Jugendlichen und es ist super chillig.
Also Es ist natürlich Marzahn, also Hellersdorf-Marzahn, das sind, sage ich mal so, die Bezirke, die gerade nach dem Mauerfall natürlich viel in der Praxis waren, in der Praxis sag ich schon, in der Presse waren. Mhm. Also früher, dieses Bild, also da war ich noch Jugendlicher, so, da waren wir halt eine extrem krasse Nazi-Hochburg, ne? Also okay. War hier alles total braun versifft und das ist nicht mehr ganz so krass, also jedenfalls nicht mehr so, wie man es halt aus den 2000ern kennt, mit hier so Bomberjacken, Baseballschläger, Neonazis. Heute ist es halt eher so, dass du also gerade bei uns im Bezirk, einen sehr hohen Anteil tatsächlich an so AfD-Wählerschaft hast. Mhm. Das aber im gleichen Atemzug auf viele soziale Probleme stößt. Also wir haben hohe Arbeitslosigkeit, der Bildungsstandard ist leider bei uns relativ niedrig, viel Migration und das natürlich in Verbindung mit AfD. Kannst dir vorstellen, das ist schon so ein kleiner Brandherd. Und deswegen ist halt soziale Arbeit so wichtig. Und ich habe mir das halt so über die Jahre so aufgebaut. Bei uns ist halt, also es kommen alle Leute bei uns zusammen. Wir haben Kinder und Jugendliche, wir arbeiten noch mit einer Grundschule zusammen. Zu uns kommen aber auch die Väter teilweise, die dann vielleicht auch so in den 40ern sind, die dann halt irgendwie mit den Kids kommen, da irgendwie Billard spielen, Basketball spielen, was weiß ich was. Abends, wir haben auch eine Graffiti-Wand und einen Proberaum und einen Sportkraftraum. Also ich versuche wirklich so alle Leute zusammenzuziehen, weißt du? Und okay. Wir haben uns so eine kleine Oase, würde ich mal sagen, so im Plattenmeer geschaffen. So. Und, ja. Ja, und dadurch, dass ich jetzt auch das vielleicht, ich sage mal so ein bisschen, es gibt so die sogenannten Seifenblasenpädagogen, das sind immer die alles so, die kommen dann meistens aus dem Studium und versuchen alles nach Schema F zu lösen, das hat meistens wenig mit der Realität zu tun und bei mir ist das so ein bisschen, ich sag mal, gegen den Strom, also ist vielleicht pädagogisch nicht alles immer so ganz, ganz richtig, aber es funktioniert halt, also wir bringen viele Menschen bei uns zusammen, letztens war übrigens der Sebastian von Matzen bei mir im Club.
Ah, cool.
Und der war auch total begeistert. Also der hat dann da auch mit meinen Jugendlichen zusammen haben wir gegrillt und gequatscht und keine Ahnung. Ja, das ist schön. Kommt mich gerne besuchen.
Ich meine, hat der Sebastian Matzen nicht auch irgendwas mit Physiotherapie zu tun oder sowas in der Art?
Das weiß ich jetzt gar nicht irgendwie.
Ich meine, dass sie bei den großen Festivals immer irgendwas mit Physiotherapie machen, glaube ich. Aber ich kann mir
würde aber zu ihm passen.
Und würdest du sagen, dass die Arbeit dort auch viel mit deinem kreativen Handeln zu tun, also mit deinem Schreiben der Texte zu tun hat?
Absolut, absolut. Ja. Also es ist halt von Anfang an, seitdem es die Band Angst gibt, also ich schreibe ja auch komplett alle Texte, ist es alles immer sehr, sehr autobiografisch. Und wenn es sich nicht direkt um Eigenerlebtes von mir handelt, dann ist es eigentlich immer etwas, was halt ganz nah mit dran war. Und das sind halt die kleinen und großen Probleme der Menschen. Und da kommt natürlich die soziale Arbeit ganz vorne weg. Und da erlebst du natürlich echt krasse Schicksalsgeschichten. Mhm. Du erlebst viel soziale Ungerechtigkeit. Du erlebst aber auch die kleinen, schönen Geschichten. Und das sind alles Thematiken, die mich also unfassbar auch bewegen und auch zum Schreiben der Songs inspirieren. Also ist jetzt bei der neuen Platte auch so, also der Opener auf der neuen Platte ist ja auch ein Song Digitale Liebe, da geht es ja um Social Media, um die Verrohung und Vereinsamung durch Social Media und das ist halt etwas, was ich halt bei meinen Jugendlichen, die sind so zwischen 12 und 16 Jahren im Durchschnitt, einfach komplett sehe. Also da ist also diese digitale Welt, in der die halt gefangen sind, so, das ist halt ein allgegenwärtiges Thema. Und ja, also so komme ich halt auch auf die Texte und die Arbeit spielt da komplett rein. Also du siehst viel Elend, du siehst aber auch viel Schönes, aber es ist halt einfach, es bewegt einen doch sehr.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir mal zu Bandangst.
Juhu!
100.000 Fragen, die du schon oft gestellt bekommen hast. Wahrscheinlich. Also ich dachte ja tatsächlich mal, dass, weil dein bürgerlicher Name ja Engstowitsch, ich dachte, das wäre auch ausgedacht.
Nee, tatsächlich, mein echter Name ist tatsächlich Engst. Ich wollte bloß damals einen Facebook-Namen machen und dann stand da Matthias Engstowitsch, weil Engst irgendwie schon gesperrt war, weil wir die Bandseite schon hatten.
Ach so.
Ja, ja, also wirklich, mein Familienname ist Engst.
Ach, okay.
Und dann haben wir die Band danach dann benannt. Auch ganz lustige Anekdote. Es ist wirklich eine Katastrophe für jede Band, die sich neu gründet, einen Bandnamen zu finden. Man denkt, es ist so einfach. Es ist also im Idealfall trägst du diesen Namen ja dein Leben lang. So, ne? Und wenn es gut läuft mit der Band. Und wir saßen alle zusammen und wollten abends feiern gehen. Und das kommt nicht so oft vor. Aber wir hatten alle irgendwie Bock und haben zusammengesessen und haben halt nach einem Bandnamen gesucht. Und da waren wirklich katastrophale Namen bei. Ich kann mich noch erinnern, eins war irgendwie so, glaube ich, Captain Karacho oder irgendwie.
Oh also, Gott.
Aber es ist halt auch gar nicht so einfach so. Ne? Mhm. Und irgendwann sagte unser Schlagzeuger, jetzt lass die Scheiße einfach Angst nennen und das passt schon. Und keiner weiß, was ein Angst ist. Und das ist doch gut so. Das ist doch hier kurz und prägnant. Und fertig ist es halt so, ne? Und da dachten wir so, weißt du, Jennifer Rostock hat sich Jennifer Rostock genannt, dann können wir uns einfach Ängst nennen und fertig ist der Quatsch.
Aber war das für dich im ersten Augenblick nicht auch komisch, weil du ja deinen Nachnamen ganz oft gehört hast in deinem Leben?
Absolut. Vor allen Dingen war das für mich total schwierig, weil ich wurde halt auch immer Ängst genannt. Also ich war in der ersten Grundschulklasse irgendwie einer von vier Matthias in der Klasse. Und dadurch war immer der Nachname. Und als die Band dann Ängst hieß, musste ich mich richtig krass konsequent dran gewöhnen. Hier ist der Matze, so, ne? Also auch bei Interviews nicht hier ist Ängst, so, weil das wäre jetzt so ein bisschen, weil wir sind halt eine Band, so, ne? Ich bin halt nicht ein Solokünstler mit Truppe, sondern wir sind eine Band und da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube jetzt nach fast 7 Jahren habe ich es irgendwie drinne.
Ja, das stimmt. Und ihr habt euch genau 2015 gegründet und ich glaube jetzt mittlerweile seit 2018 in der aktuellen, im aktuellen Line-Up, glaube ich.
Genau. Das wird so die Besetzung, das ist auch die finale Besetzung. Also da muss man sagen, da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Also wenn sich das ändern würde, dann wäre, glaube ich, auch Schicht im Schacht.
Okay. Wie hat sich diese Konstellation jetzt zusammengetan? Also wie habt ihr euch kennengelernt oder kennt ihr euch schon ewig? Oder?
Es ist wirklich, also die Geschichte ganz kurz abgerissen, 2015, habe ich gesagt, also ich war in so einer TV-Show bei ProSieben, bin da reingerutscht irgendwie und das war auch alles eine total verrückte Nummer. War echt unfassbar gut bezahlt, also ich habe einfach das Geld gebraucht.
Genau darauf wollte ich nämlich jetzt nicht eingehen.
Achso, okay.
Und, Quatsch, alles gut.
Und das ist immer gar kein Problem. Also es gibt manchmal so Interviews, die versuchen einen dann so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und da mache ich gar keinen Hehl draus. Das war die beste Zeit meines Lebens. Also und habe da halt diesen TV-Quatsch gemacht und dann irgendwie blöderweise auch noch gewonnen, was halt gar nicht der Plan war. Ich meine, im Endeffekt konnte ich mir davon jetzt auch nichts kaufen. So, ne? Also die Zeiten von Casting-Erfolgen sind halt auch durch und ich brauchte einfach nur ein bisschen Kohle. Und dann habe ich gesagt irgendwie, ey, komm, Alter, ich habe irgendwie jetzt auch so nach der TV-Nummer überhaupt keinen Bock mehr auf Musik gehabt. So, ne? Weil da hast du krasse Einblicke gekriegt ins Musikbusiness. Und das war ganz schön entromantisierend. So. Also, weil dann dachtest du, boah, das ist echt einfach auch so ein riesen Haifischbecken und eigentlich ohne Kontakte läuft eh nichts und da kannst du halt die geilste Band sein. Und dann habe ich so 3 Monate gar keine Musik gemacht. Und dann hat meine damalige Freundin irgendwie auch gesagt, ey, Alter, so nimm's mir nicht übel, aber so, ich ertrag das hier langsam nicht mehr, ne? Weil sonst habe ich eigentlich jeden Tag irgendwie mindestens 1-2 Stunden Gitarre gespielt und Songs geschrieben und bin dann auch so ein bisschen depressiv geworden und habe dann aber gesagt, okay, also einen letzten Anlauf, aber einmal ohne Kompromisse. Also wirklich einmal eine Band gründen, wo man wirklich nur straight die Musik macht, auch mit den Leuten, wo du wirklich hundertprozentig hinterstehst. Also wo man eben, auch als Sänger passiert das halt oft, dass du in eine Band kommst, weil da halt irgendwie ein Sänger ausgestiegen ist oder so.
Ja.
Und dann kommst du so in Strukturen rein, die schon bestehen. Und ne, das ist so, das Gesamtkonstrukt ist halt schon da. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt gründe ich das selber. Und dann habe ich halt einfach Leute angerufen, mit denen ich einfach in den letzten 20 Jahren Musik gemacht habe, wo aber gar nicht so wichtig war, was für Musik die gemacht haben, sondern da ging es mir eher um, das sollen Leute sein, wo ich weiß, wenn ich mit denen jetzt nochmal was hochziehe, dann ziehen die halt durch, dann stehen die halt auch krass dahinter. Und also zum Beispiel Ramin, unser Gitarrist, mit dem habe ich mal in so einer Death Metal, irgendwie in so, also Metal Band gespielt, da war ich Shouter. Und das war so, also der ist halt ein ultra krasser Metal-Gitarrist gewesen. Und obwohl für mich schon klar war, dass es eher in Richtung Rock und Punk gehen soll, wusste ich aber einfach, der war ein Tier. Also der hat immer gebissen, so, der war immer krass hinterher. Und ja, hab den angerufen, der war sofort dabei. Dann Juri, unser Schlagzeuger, den kenne ich schon fast 20 Jahre. Der hatte Bass in meiner Band davor gespielt, ist auch so Multi-Instrumentalist. Da war für mich auch sofort klar, dass der mit bei ist. Unser Tommy ist unser Tourmanager, der ist aber auch eingetragen, ist 5. Bandmitglied. Also,
ja, habe ich gelesen,
ist,
ja.
Das ist, also der wirklich, der ist auch voll mit bei. Das ist, weil wir einfach gesagt haben, der macht so viel, der ist mehr als ein Bandmitglied. So. Also, das ist wirklich krass. Ja, und dann hat man noch ein paar andere Leute, so, die am Anfang mit bei waren. Und dann, naja, das ist ja normal so, ne? Dann entwickelt sich so eine Band und dann, ohne das jetzt böse zu meinen, aber dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Weil es ist natürlich am Anfang immer leicht zu sagen, ja, ich ziehe das voll durch und natürlich hat die Band oberste Priorität. Und, und dann kam irgendwann die Situation mit, okay, wir haben eine Tour als Support, du kriegst keinen Urlaub und so weiter. Und ich kann dir sagen, also ich habe zum Beispiel einen Job gekündigt, ich habe bei den Urlaubspiraten gearbeitet als Reiseblogger, habe da unfassbar viel Geld verdient für in Urlaub fliegen. Und ich habe den Job dann gekündigt. Also das war mir egal. So, okay. Ne? Und ja. Also da musst du halt einfach wissen, was du willst. Ich will ja nicht Reiseblogger werden, ich will ja halt irgendwie Musik machen. So, ne? Naja, und dadurch hat sich das natürlich dann irgendwie rauskristallisiert, dass halt ein paar Leute dann einfach nicht über die volle Distanz gegangen sind. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann kam halt Chris, unser Bassist. Und das war für mich was ganz Besonderes, weil Chris war früher Sänger der 5 Bucks. Das war eigentlich so die Skatepunk-Band in Berlin und auch deutschlandweit.
Okay.
Und ich war halt super krasser Fan. Also ich war so als Teenie eigentlich auf jedem Konzert von ihm so. Und cool. Ja, und der ist halt auch ein grandioser Sänger. Und ja, der hat mich dann irgendwann angequatscht und meinte so, Alter, wenn ihr jemanden am Bass braucht, ich würde sofort einsteigen und Backings singen, aber ich hatte so Bock auf Angst irgendwie, ich finde das so geil. Und ja, und dann kam es halt irgendwann so. Und ja, jetzt sind wir eine große, glückliche Familie.
Ja, das ist sehr gut. Und damit verbunden machen jetzt quasi die anderen drei, die ja noch mit dir Musik machen, auch nur noch Angst oder spielen die noch in anderen Projekten dann?
Also wir haben also unser Gitarrist, der hat noch so ein Elektroprojekt, also Synthwave. Das sind so, aber das, also sozusagen, das ist so genrefremd, das ist halt wirklich, das macht er mit einem Kumpel zusammen. Der hat da noch so sein Projekt am Start. Ich glaube, Chris hat noch so ein Akustikding, aber so wirklich, also richtig mit krass Fokus drauf, machen wir halt alle Angst. So, das ist so das Ding. Und ich mache ab und zu mal auch mit Akustikgitarre hier so ein bisschen Covermusik und da und so weiter. Aber also ernsthaft, also richtig ernsthaft durchgezogen, machen wir eigentlich nur Angst.
Ja, aber wo du gerade gesagt hattest, dass deine damalige Freundin dann sagte, komm, jetzt komm aus dem Quark und mach mal wieder was, ne? Das geht mir alles auf den Sack. Dann hat sich das Blatt ja doch nochmal gewendet, weil neben Angst schreibst du auch ja noch für andere Bands Texte und unterstützt sie auch im Videodreh und sowas, glaube ich, komplett.
Ja, genau.
Das heißt, du hast jetzt ja deinen Fokus dann doch nochmal, also zu 100% darauf gemünzt, sage ich mal.
Also jetzt auf Musik meinst du jetzt? Ne?
Ja.
Ja, also das ist auch alles so verrückt. Also ich mache Musikvideos und das kam durch die Corona-Zeit tatsächlich, weil es war halt irgendwie, also ich habe schon immer von Anfang an irgendwie die Drehbücher und so weiter für unsere Musikvideos geschrieben und habe aber tatsächlich technisch keine Ahnung davon gehabt, so, ne? Also ich höchstens mal ein Foto machen oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, Alter, das ist immer so teuer, diese Videos. Und irgendwie war ich aber auch nie so hundertprozentig zufrieden und habe dann gedacht, ey, eigentlich ist so die logische Schlussfolgerung so, bring dir die Scheiße einfach selber bei. So,
ja. Ne?
Und ich bin dann immer sehr, sehr exzessiv. Wenn ich was mache, dann mache ich es halt richtig oder ich lasse es halt sein. Und hatte ein paar Rücklagen und habe dann komplett mein Konto platt gemacht, habe mir dann relativ teures Equipment gekauft, ohne tatsächlich zu wissen, wie es funktioniert. Okay. Und habe aber ein paar Kumpels in Hamburg und so, die eine Kameraproduktionsfirma haben und so Videoproduktionsfirma haben und habe mich dann halt immer wirklich hardcore reingehangen. Und und das lief dann einfach unfassbar gut. Also ich habe jetzt seit 3 Jahren drehe ich, glaube ich, jedes Angst-Video, habe aber auch schon für 1000 andere Bands gedreht, also für Massendefekt gedreht, für den Archie von der Terrorgruppe gedreht, für die Alex Mofa Gang, für Radio Havanna. Also ich glaube, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 40 Musikvideos schon gedreht oder so.
Okay.
Und ja, und dann manage ich halt noch eine Band. Das sind Freunde von uns, die waren mit uns auf Tour, die heißen Herbst. Genau. Sind auch, also auch uralte Freunde von mir, die proben auch bei mir im Club. Und ja, das ist, also eigentlich bin ich so mittlerweile, eigentlich ist ein ganzer Tag Musik. So,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Aber ich lieb's halt auch irgendwie.
Genau, das ist ja auch das Wichtigste daran. Ja, kommen wir mal zur neuen Scheibe, die jetzt ja am Freitag erscheint. Irgendwas Jawohl. Ist immer. Ich habe mal mir die Songs erstmal nur angeschaut und habe gedacht, gar kein Song drauf, der so heißt. warum heißt das Album so? Irgendwas ist immer. Weil viele machen es ja so, na komm, wir nehmen einfach den Song und so nennen wir das Album jetzt.
Ja, ja, genau. Und das haben wir uns gedacht, also das war halt irgendwie so, dass ich sag immer, also ich finde das okay, wenn wir jetzt das machen, aber ich dachte, boah, das ist so 90er, weißt du so. Nee, wir haben die Songs geschrieben und dann habe ich die so durchgehört, dann haben wir so zusammengesessen und dieser Satz fiel halt irgendwie ganz oft, also auch in der Zeit der Produktion. So von wegen, oh, jetzt können wir hier gerade nicht zusammenkommen, weil irgendwelche Abstandsbestimmungen sind und oh, da ist schon wieder irgendwie Urlaub und oh, schon wieder, da ist Krieg und keine Ahnung, irgendwie alles, ja. Also irgendwie kam aber dieser Satz, oh, irgendwas ist immer, das kam halt irgendwie echt immer wieder auf. Und dann haben wir uns irgendwann angeguckt, das war wirklich so wie so ein Schlüsselmoment. Ja, Alter, das ist ja, also, das ist es halt, so, ne? Und es trifft halt einfach auch, wenn man die Songs in ihrer Vielfalt auch an Thematiken sieht, dann denkst du dir halt wirklich so, ja, okay, irgendwas ist halt immer.
Ja, das dachte ich mir nämlich dann auch, als ich es durchgehört hatte, das stimmt. Ja, den ersten Song hattest du schon beschrieben, Digitale Liebe. Ja, Generation Smartphone, wie denkst du darüber?
Ach, es ist so, man muss aufpassen, dass man nicht so wie seine Eltern klingt und sagt, früher war alles besser. Pädagogisch sagen wir immer so schön, es Gefahr und Chance in einem, ja. Prinzipiell gehört das einfach nur mal zu der heutigen Generation dazu. Was ich nur sehr, sehr schlimm finde und was mich wirklich sehr aufregt, ist, das ist auch wirklich ein großes Thema in meinem Alltag, ist halt einfach die Art und Weise, wie Social Media betrieben wird und wer Erfolg damit hat und aus welchen Gründen. Und also die, ich gerade gestern Abend so wieder Selbstkasteiung betrieben und ein bisschen ein paar Reels durchgeguckt, so bei Instagram. Und es ist halt einfach irgendwie alles immer hochgradig sexualisiert. Dann aber halt auch, was ich halt ganz, ganz krass finde in letzter Zeit, dass halt wirklich viel rechtspolitischer Content an junge Leute vertrieben wird, aber unter so einem, weißt du, so unter so einem Deckmantel. Also da sitzt keiner mehr und sagt, ey, ich bin halt irgendwie rechts und bin Nazi-Arschloch und jetzt wählt mal hier meine Partei, sondern das sind jetzt so diese lustigen, frischen, rechten Influencer, so weißt du, da ist so viel Scheiße bei und leider muss ich aber auch ganz, ganz ehrlich sein, auch so Leute aus meinem oder unserem Genre, aus Musikgenre, die ich eigentlich früher mal abgefeiert habe und dann auf einmal denke, so Alter, haben sie euch eigentlich ins Gehirn geschissen, so, ne? Also ja. die halt nur noch irgendwie Social Media exzessiv betreiben, jungen Leuten auf der einen Seite irgendwie erzählen, sei wie du bist und veränder dich nicht und bla bla. Auf der anderen Seite halt aber irgendwie Werbung für Schönheits-OPs und was weiß ich was machen und also aber auch aus dem Rock-Genre so, ne? Und dann, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da könnte ich, also, obwohl habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber also das ist halt, das fuckt mich halt unfassbar ab, so, weißt du? Und dass vor allen Dingen jeder halt irgendwie der Meinung ist, so er hat die einzige Wahrheit gefressen, so, ne? Also das ist so dieses typische Social-Media-Phänomen und es macht mich halt irre. Und das sorgt aber halt bei jungen Leuten einfach durch Algorithmen, durch halt solche Vorbildfunktionen. Das sehe ich auch in meinem Job, dadurch kriegen junge Leute ganz verschrobene Realitätsbilder. So, ne? Also auch wie man aussehen soll, was im Leben zählt und so weiter. Also weißt du, zu meiner Zeit haben die jungen Leute gesagt, ich will Feuerwehrmann oder Pilot werden oder Pilotin. So, und heute erzählen sie, die wollen Influencer werden, so weißt du. Ja. Ja, die können sich teilweise die Schnürsenkel nicht binden oder die Uhr nicht lesen, aber wollen Influencer werden. So. Ja.
Genau. Was ich da schwierig finde, ist, wenn du dir einmal so ein Video, ich sag mal, ich weiß nicht, wie so ein Algorithmus funktioniert, aber ich gehe davon aus, wenn ich mir jetzt ein Video anschaue, so ein Instagram-Reel, es geht 18 Sekunden, sage ich mal, und ich gucke es mir jetzt 16 Sekunden an. Und es passieren Dinge, die ich eigentlich gar nicht sehen wollte. Ja. Dann bekomme ich ja automatisch in den nächsten 5 Videos nochmal 4 Stück davon gezeigt.
Jo.
So, und da zu unterscheiden, ey, scheiße, es geht gerade in eine völlig falsche Richtung. Ich muss mir was ganz anderes angucken, um wieder auf den Boden zurückzukommen. Das verstehen ja viele Kinder, Jugendliche gar nicht, weil die sind dann schon gefangen.
Ja, genau. Und vor allen Dingen werden dir dadurch natürlich verschrobene Wahrheiten auch erzählt. Genau. Weil, also jetzt mal blöd gesagt, ich habe das Experiment tatsächlich mit Jugendlichen bei mir gemacht, weil wir das Thema Algorithmus hatten und haben uns halt ganz speziell Content angeguckt aus so Richtung, weißt du, so Anti-Flüchtlingsvideo so, ne? Mhm. Also dieses so, was halt wirklich schön als Hetze im Internet benutzt wird. Mhm. Und du siehst auf einmal, kriegst du nicht nur auf einer Plattform, sondern es gibt ja dann auch YouTube-Shorts und TikTok und sonst was. Und auf einmal kriegst du nur noch solchen scheiß Hass-Content, ja, weißt du? Und ja, das ist halt krass, weil junge Leute, die das nicht reflektieren können, die denken, das ist ja für die Wahrheit. Also, das ist ja immer ganz oft, na, wo hast du das gesehen? Naja, das sieht man ja da in den Videos, das sieht man ja da.
Natürlich, es ist ja echt, es muss ja echt sein.
Es ist echt so für
ja,
die.
Ja?
Und, genau. Und so, und das ist halt so krass, wie das, also wie die Lebensrealitäten der Kinder halt total manipuliert werden.
Ja, ja. Also einmal in diese Richtung natürlich und auch, wie du gerade gesagt hast, auch dieses sexualisierte Gedöns, sag ich mal, was wir als Erwachsene oder viele der Erwachsene, auch nicht alle wahrscheinlich, einfach nur abgrundtief scheiße finden, weil wir genau wissen, was die bezwecken möchten.
Ja, ja. Aber es ist ja trotzdem, aber es ist ja leider so, man muss ja wirklich sagen, also ich habe gestern auch bei so einer Influencerin da mal drauf geguckt, weil ich dann dachte, Alter, wie kann das sein? Weißt du, die hatte dann irgendwie auch irgendwie 300.000 Follower, aber der komplette Channel war einfach immer voll mit demselben scheiß Bildern, wie die im BH irgendwo sitzt. Ja. Also da so, ne? Und dann habe ich mir meinen Spaß gemacht und habe mal so die Kommentare durchgeguckt und es sind halt nur Typen, die dann entweder haten, was ja auch schon so ein, weißt du, so früher hat man auf dem Schulhof gestänkert, damit man irgendwie eine Reaktion kriegt.
Ja.
Oder halt so total weird, so dieses so, ah, du siehst voll schön aus und toller Content und so. Und du denkst, Alter, Digga, hör mal auf, vor deinem Handy hier zu wichsen, Alter. So, was bist du denn für ein Idiot? Also,
Ja, genau. Genau. Und ich finde, also ich bin auch immer so jemand, ich melde sowas ganz gerne.
Ja.
In der Hoffnung, es passiert irgendwas. Aber das Ding ist ja, es passiert ja gar nichts. Nicht bei solchen Videos und auch nicht bei diesen unterm Deckmantel faschistische Influencer, das kannst du ja melden, wie du willst,
ja,
da passiert ja gar nichts. Genau, ja, das Gleiche, finde ich, ist bei Spotify. Da, ja, habe ich jetzt letztens so eine Fascho-Hooligan-Band, die man kennt, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte,
ja,
der Frontmann, ich denke mal, du weißt sogar, wen ich meine,
ja,
der hat da seinen Kanal und das kann man gar nicht, ja, melden.
Krass.
Das geht gar nicht.
Krass.
Also ich finde es unmöglich, wie man solche Leute auch überhaupt gar nicht beobachtet oder von vornherein mal checkt, wer haut da überhaupt Sachen raus.
Ja. Nee. Das kann jeder machen. Also das ist ja, das war ja, also auf Facebook war es ja schon immer so, muss man sagen. Aber auf den anderen Plattformen ist es mittlerweile genauso. Und ja, natürlich. Also klar, man kann das melden und machen und tun und so weiter, aber das Ding ist wahrscheinlich, fehlt es an Personal oder was weiß ich was, um das überhaupt wirklich in. Das ist ja Plattform, da sind ja so viele Leute drauf.
Ja.
Die kommen gar nicht hinterher und vielleicht ist es auch gar nicht gewollt.
Ja, wahrscheinlich. Okay, wir wollen jetzt nicht jeden Song hier raushauen, weil dann sitzen wir ja noch am Nachmittag hier. Aber ich hab einen Song noch, den ich gerne besprechen möchte, und zwar ist das Nachbar. Den habe ich echt abgefeiert. Wahrscheinlich eine Geschichte aus deinem Leben, tippe ich mal.
Original, es ist tatsächlich. der Nachbar, der wohnt jetzt tatsächlich auch nicht mehr hier, der ist vor 2 Wochen ausgezogen. Ich hab's geschafft, Alter. ja, ist halt wirklich so, dieses, also ich wohne halt in der Platte, ist halt alles relativ hellhörig und also alle 2 Jahre schreibe ich halt mal eine Platte und singe die halt zu Hause die Demos ein und ich habe mir wirklich ohne Scheiß, also mein bester Freund, der ist handwerklich ganz gut begabt, der hat mir hier wirklich so eine Gesangskabine an die Wand gehämmert. Also es ist wirklich alles im Rahmen, ja, also es ist hier nicht wirklich laut und ich bin eigentlich auch nie zu Hause und keine Partys und so, also bin ich wirklich ein angenehmer Nachbar, aber der hat, weißt du, das ist so einer, also wie aus dem Bilderbuch, der regt sich über jede Pisse auf und der ging mir schon, also ich wohne jetzt seit 14 Jahren hier, der ging mir schon immer auf den Sack irgendwie und ja, das ist eigentlich wirklich eine Geschichte aus meinem Leben und dann ist es für mich natürlich noch ein ganz besonderer Song, weil ein kleiner Feature-Part drin ist, im C-Teil ist ja ein Sprechpart drin und das ist ja der MC Motherfucker von der Terrorgruppe, der Sänger der Terrorgruppe, meine absolute Lieblingsband und das war für mich halt, also der Song hat für mich auch einen ganz, ganz großen Stellenwert auf dem Album.
Ah, okay, krass. Die es ja leider nicht mehr gibt.
Ja, ey, ich war auch auf der Abschiedstour und auch beim Abschiedskonzert. Bin mit dem Archie auch ganz gut befreundet. Habe auch ein Musikvideo für sein Solo-Projekt gedreht. Mhm. Und auch bis heute, ey, dass ich, also für mich die letzte echte Punkband, muss ich sagen. So.
Ja.
Also, ja. Ich, also ich habe mir meine erste Platte Musik für Arschlöcher 95 gekauft, da war ich 10. Und da kam die Platte auch raus und seitdem, das war schockverliebt. Und da, also als ich ihn kennengelernt habe, muss ich auch sagen, da hatte ich meinen ersten großen Fanboy-Moment. Das hab ich ihm auch mal gesagt irgendwann. Das ist auch einfach ein geiler Typ.
Sehr gut. Ich denke, die würden sich heute aber auch nicht mehr so nennen. Glaube ich.
Ja, also ich glaube auch, also viele der Songs der Terrorgruppe, das könntest du heute gar nicht mehr so bringen.
Nee.
Trotzdem, ja, aber gerade deswegen, also mag ich sie so, weil einfach die Songs der Terrorgruppe für mich immer, die waren, also man muss ja sagen, es ist ja im Punk-Bereich auch eine Band gewesen, die musikalisch echt was drauf hatten.
Mhm.
Und auch einen guten Witz in den Songs hatten. Es war halt eben nicht so umpa-umpa, wir sind gegen dies, wir sind gegen das. So, die hatten immer so einen Witz drin.
Genau.
Und eben auch so, wie Punk in meinen Augen sein muss, es hat auch immer etwas wehgetan. Also so Songs wie Tante Gerda hat Krebs und Opa halt's Maul,
mhm.
die würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so schreiben, weil das schon sehr aneckend ist. Aber ja, also ich finde, so muss Punk halt klingen, ganz ehrlich. Also ich würde uns zum Beispiel auch niemals als reine Punkband bezeichnen. Wir sind eine Rockband mit Punkrock-Einflüssen, aber ja. Terrorgruppe war auch mit den letzten Alben, auch wenn sie da Keyboard und so weiter hatten, war das für mich eine absolute Punkband. Und wer die mal live gesehen hat, also der Archie, der steckt sich da noch mit, weiß ich nicht, fast 50 um den Raketen in den Arsch und lässt sie da, und lässt sie da übers Publikum fliegen. Und ich denke mir dann einfach so, boah, Alter, geil. Also,
also erstmal, weil wir jetzt nicht auf jeden Song eingehen können, aber das Album ist, also gefällt mir sehr. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, euer neues Album.
Dankeschön.
Auch Songs wie zum Beispiel Idiot oder ich erinnere mich an Umtausch ausgeschlossen. Ich habe es, glaube ich, jetzt 2-3 Mal durchgehört.
Mhm.
Also erstmal holt euch dieses Album. Das ist echt ein Tipp von uns. Werden wir auch so schreiben. Und gibt es für dich noch vielleicht den einen oder anderen Song, den du gerne erwähnen möchtest, der dir wichtig ist?
Also es sind viele Songs drauf. Also zum Beispiel Umtausch ausgeschlossen ist ein Song, den mag ich einfach musikalisch sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, ein sehr wichtiger Song auf der Platte ist Blut auf dem Asphalt.
Mhm.
Da geht es um das Thema Gewalt gegen Obdachlose, aber auch stellvertretend einfach um Gewalt gegen Schwächere in der Gesellschaft. Und das, weil das einfach ein Thema geworden ist, gerade nach der Corona-Zeit, also in Berlin, musst du dir vorstellen, ich wohne am Rand von Berlin, war das vor Corona schon Standard, klar. Viele Obdachlose im Stadtkern, viele Bettler, viel Gewalt, auch gegen Obdachlose ganz viel, gegen schwächere Menschen, wo du dir echt schon denkst, Alter, welches dummes Arschloch, Alter, schlägt oder zündet halt sogar Obdachlose an, weißt du? Also das sind echt die ärmsten Schweine der Gesellschaft. Mhm. Und das Krasse ist, du siehst so krass in den letzten Jahren, wie es einfach immer mehr werden. Und selbst bei uns im Speckgürtel ist das einfach angekommen, das Thema. Also in den Sparkassen liegen Obdachlose rum, du hast Bettler, das ist so krass und die Gewalt gegen diese Leute nimmt halt auch einfach extrem zu.
Mhm.
Und der Song, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil er halt auch behandelt, wie schnell das jedem von uns passieren kann. Also wir denken alle immer, wir sehen die Leute auf der Straße liegen und denken immer so, ja, in Deutschland, da musst du nicht auf der Straße leben und so weiter und bla bla. Aber das Ding ist, Alter, das kann so schnell passieren. Also ich habe es selber erlebt, ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe Leute gesehen, die waren gestern noch voll in Arbeit, haben Haus, Frau, Kinder gehabt und dann kommt ein Schicksalsschlag, irgendwie, der dich rausreißt und finanziell nach unten ruppt und alles. Und ey, du kannst gar nicht so schnell gucken, wie du auf einmal auf der Straße sitzt. So. Und
ja.
Das ist gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und darüber sollten, glaube ich, viele Leute mal nachdenken. Man kann, blöd gesagt, nicht jedem in der Bahn irgendwie 5 Euro geben. Aber, weißt du, manchmal hat es ja was mit Würde zu tun. Also eben, wenn du so jemanden siehst, irgendwie halt nicht vorbeilaufen mit so einem Blick, als wenn es das letzte Stück Scheiße ist, sondern einfach so ein bisschen Menschenwürde zurückgeben und so. Und ja, der Song soll die Leute so ein bisschen wachrütteln. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Song.
Ist das... Du kannst mich jetzt gerne schlagen, wenn wir uns treffen. Ist das die Ballade auf dem Album?
Nee, das ist der Song 11. Der geht Der ist mehr auf die Fresse tatsächlich. Das ist ein bisschen ein
anderer Song. Dann habe ich mich jetzt versehen, okay.
Die Ballade ist Idiot.
Idiot. Ah, stimmt.
Das ist ein Song von meinem Leben.
Ja. mit dem Album verbunden geht ihr auf Tour.
Ja.
So, euer Tourleben. Man sieht viele Videos auf Social Media, wie ihr ja immer schön mitfilmt und so. Das gucke ich mir sehr gerne an. Das ist immer sehr schön, sehr gut gemacht. Man kriegt einen guten Einblick, sag ich mal.
Ja.
Wie würdest du euer Tourleben beschreiben?
Sehr familiär. Also, wenn man jetzt denkt, dass auf Tour gehen im Hause Angst so Sex, Drugs, Rock'n'Roll ist, dann muss ich auf jeden Fall enttäuschen. Das ist alles sehr, sehr strukturiert. Wir haben unseren Tourmanager Tommy, der halt 5. Bandmitglied ist. Der ist halt einfach eine Maschine, der kümmert sich um alles. Und alle Leute, die bei uns mitfahren, also wirklich von der Mercherin bis zum Social-Media-Team, bis zu den Technikern und Technikerinnen, das sind halt alles unsere Freunde. Das sind alles Leute, die uns einfach wirklich schon lange begleiten. Und das ist immer wie so eine große Klassenfahrt. Aber tatsächlich alles sehr gediegen, weil wir jetzt auch eben nicht mehr so in dem Alter sind, wo du halt irgendwie, irgendwie Party machst und nächsten Tag morgens strahlend aufwachst, als wenn nichts gewesen wäre. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich auf Tour bin, ich trinke ganz, ganz wenig Alkohol auf Tour, außer beim Tourabschluss. Also da ziehe ich mir komplett den Arsch zu. Und ich gehe halt auch nach den Shows wirklich direkt in den Bus und gehe direkt schlafen. Und nicht, weil ich keinen Bock auf die Leute habe oder so, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass ich auch eine Verantwortung den Fans in der nächsten Stadt gegenüber habe. Und ich möchte halt einfach, dass die Leute immer eine gute Show kriegen und ein gutes Konzert, und ich möchte den Leuten auch was mitgeben. Und ich habe das selber leider schon erlebt, dass ich zu Konzerten gegangen bin für teuer Geld und die Konzerte eine absolute Katastrophe waren. Und ich meine, jeder wird mal krank und so, ne, das kann ja passieren, aber wenn du dann halt mitkriegst, okay, ja, der Sänger von der Band irgendwie hat sich halt einfach einen Vortag einfach komplett ins Koma gesoffen.
Ja.
Und ich habe jetzt hier gerade 50 Euro für ein Ticket ausgegeben, um halt so einer wandelnden Schnapsleiche dazu zu gucken, so, ey, weiß ich nicht, ey, weißt du, dann mach Schlagermusik oder sowas. Mhm. Das finde ich halt kacke irgendwie, und ansonsten ist es bei uns halt auch immer sehr, sehr lustig. Es ist wirklich wie so eine Klassenfahrt, und ein paar bei uns haben ja auch Kinder und so weiter. Wir haben sogar die Kids manchmal schon mit bei gehabt.
Okay.
Und das ist halt einfach echt gediegen. Und wir versuchen aber meistens, also gerade auf Festivals und so weiter und auch bei Clubshows, also mich wirst du auch immer eher vor unserem Konzert, meistens bei der Vorband im Publikum sehen. Da suche ich auch die Fannähe, da mache ich auch Autogramme und Fotos und so weiter, weil ich das auch wichtig finde und auch einfach auch niemals aus den Augen verlieren möchte, dass es nicht selbstverständlich ist, dass da Leute einfach kommen und sich ein Ticket für meine Show kaufen, so. Ja. Oder unsere Show. Und da wirst du mich dann eher sehen. Aber großer Abriss und so weiter ist dann halt wirklich immer erst beim Tourabschluss. Hm. Da dann aber doppelt und dreifach.
Ja, das ist dann ja auch erlaubt, sagen wir es
ja,
mal so.
Ja, ja.
ja, dann bin ich soweit durch. Also es war sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, gerne. Gerne, ja, dann.
Eine sehr schöne und nette Unterhaltung. Möchtest du noch irgendetwas loswerden?
Ja, Leute, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, und ich hoffe, wir sehen uns im November auf einer unserer Deutschland-Österreich-Schweiz-Konzerte. Ansonsten seid lieb zueinander, passt aufeinander auf, gebt euch alle mal ein Küsschen und habt einen wundervollen Tag.
Dankeschön, den wünsche ich dir übrigens auch. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, mein Lieber.
Ciao. Ciao. Tschüss.